Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Mit der Wahl in Brandenburg werden auch wir uns beschäftigen, aber zuerst in einem Roman aus finsterer Vergangenheit hineinschauen mit Menschen, die wir im Transit Lissabon kennenlernen. So hat die Wiener Autorin Sabine Scholl ihr jüngstes Buch getauft, eine Geschichte, die wir in historischen Umrissen vielfach kennen, Schriftstellerinnen und Schriftsteller auf der Flucht vor den Nazis, jetzt aber genau erzählt als individuelles Schicksal mit allem, was es hieß für die vielen Tausende, die ihr ganzes bisheriges Leben aufgeben, zurücklassen mussten. Sabine Scholl ist unser Gast mit diesem bewegenden Buch hier in der Lesart. Willkommen zu einer neuen Woche. Sie teilt mit mir den Nachnamen, ist aber nicht verwandt mit dem Joachim, die Schriftstellerin Sabine Scholl. Geboren in Österreich ist sie eine wahre globale Seele geworden, so hat sie es einmal selbst genannt. Sie hat in Portugal, in den USA, in Japan gelebt, später länger in Berlin. Jetzt wohnt sie wieder in Wien. Eine stattliche Zahl an Büchern, Romanen, Erzählungen, Essays sind in den letzten 30 Jahren entstanden und gibt es einen neuen Roman von Sabine Scholl, Transit Lissabon, den Ort, der in der Zeit der Nazi-Herrschaft für viele deutsche, jüdische Geflüchtete Zuflucht, Rettung bedeutete, aber auch Verzweiflung und Leid. Und davon erzählt Sabine Scholl. Wir sind mit ihr in Wien verbunden. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur.
Hallo.
Beginnen wir mit einer realen Person, einer Schriftstellerin, die für ihren Roman Frau Scholl wichtig war. Sie erzählen von ihr in einem Nachwort. Ich kannte den Namen bislang überhaupt nicht. Hertha Pauli. Wer war sie und warum wurde sie zu einem ersten Ansatzpunkt für ihr Buch, wie Sie es nennen?
Ja, Hertha Pauli war Schriftstellerin und sie war sogar eine ganz bekannte Schriftstellerin, bevor sie fliehen musste, und sie ist dann in die USA gegangen und hat dort weiter auf Englisch geschrieben. Das heißt, es gab für sie kein Nachleben, kein wirkliches in Wien, wo sie aufgewachsen war. Und das war einerseits für sie natürlich, sie konnte froh sein, dass sie überhaupt veröffentlichen konnte dann in dem neuen Land. Andererseits war sie einfach in dem, wo sie aufgewachsen war, in ihrem Herkunftsland, dann sehr lange nicht mehr bekannt, nachdem sie sehr früh auch gestorben war.
Zu Hertha Pauli fügen Sie zwei historisch verbürgte Schriftsteller, Karl Frucht und Walter Mehring. Letzterer ist der geläufigste Name. Und an dieses Trio nun lehnen Sie Ihre Romanfiguren, sind drei, Ava, Konrad und Billy, an. Wir begegnen ihnen allerdings auch gleich zu Beginn inmitten größter Künstlerprominenz in Paris, der ersten Fluchtstation am 1. Juni 1938. Und Josef Roth, Irmgard Keun, Friedrich Holländer, das Ehepaar Franz und Alma Werfel, alle sind sie da, alle waren sie in Paris. Wie war es für Sie denn nun, jetzt diese drei Figuren, auch angelehnt ja an reale Figuren, inmitten ja dieser Entourage von Berühmtheiten zu erfinden?
Ja, also die waren mein Ausgangspunkt, aber ich wollte ja vor allem diese Geschichte über Portugal erzählen und in deren Werken oder Erinnerungen, also auch bekannterer Autoren, ist Lissabon eigentlich überhaupt nicht vorhanden. Also die Erzählung, die offizielle Erzählung, die bekanntere Erzählung lautet so, dass viele dann, als die Nazis nach Paris kamen, in den Süden Frankreichs kamen und sich in Marseille einfanden und von dort dann sozusagen gerettet wurden. Die Wirklichkeit war aber so, dass sie dann noch über die Pyrenäen nach Spanien und nach Portugal kamen und dort auch nochmal Zeit verbrachten. Aber seltsamerweise ist das in deren Werken oder Erinnerungen so gut wie nie erwähnt.
Das hat mich auch sehr, sehr verblüfft. Erst mit Ihrem Roman, Frau Scholl, wurde mir das deutlich, dass man darüber über diese Zeit an diesem so bedeutenden Fluchtumschlagstransitort fast gar nichts weiß, weil die Berühmtheiten darüber kaum schreiben. Das ist wirklich merkwürdig.
Ja, also ich habe auch lang drüber nachgedacht, aber ich denke, es ist halt, hat schon damit zu tun, dass es sozusagen die letzte Station war, die letzte Station in Europa und von dort aus sozusagen die Flucht dann gelang. Und anscheinend ist da so ein Erinnerungsloch entstanden. Manche waren ja auch nicht so lange dort, manche hatten es nicht schlecht, wie zum Beispiel die Werfels, die natürlich in den Luxushotels abstiegen an der Küste von Lissabon. Die einzigen Informationen, die ich dazu dann bekommen konnte, stammen von hauptsächlich mal ausgehend von den Portugiesen selbst.
Mhm. Ich meine, Sie haben nun selbst lange in Portugal gelebt und das spürt man im Roman, wie Sie sich auskennen im Land, bei den Menschen, ihrer Mentalität, dem Lebensstil. Wie war es denn aber nun für Sie, sich in diese historische Zeit zu versetzen, diese Monate, diese Jahre, die für die Lissabonner ja auch außergewöhnlich waren? Plötzlich ist die Stadt voll mit Fremden.
Ja, mir hat ganz gut geholfen, dass ich ja Portugal sehr früh kennengelernt habe, also sozusagen auch noch bevor sich das Land so stark modernisiert und verändert hat und zum Tourismus-Hotspot geworden ist. Also ich kenne noch dieses Lissabon, das kurz nach der Revolution oder überhaupt Portugal kurz nach der Revolution sich so langsam begann zu verändern, aber noch eine ganze Generation von Entscheidern oder Menschen, die auf wichtigen Posten saßen, noch die Diktatur erlebt hatten. Also dieses Graue und Verkommene und Langsame und dieses Warten, das habe ich alles selbst erlebt damals, als ich als junge Frau zum Arbeiten dorthin ging.
Mein Portugal stand damals unter der Herrschaft des Diktators Salazar, ein autoritäres, kryptofaschistisches Regime, das mit den deutschen Nazis durchaus kollaborierte, aber trotzdem Zehntausenden von Geflüchteten Zuflucht bot. Was war das denn für eine seltsame Politik?
Ja, also es war eine autoritäre, restriktive Politik gegenüber den eigenen Menschen, der eigenen Bevölkerung. Es war autark, also man wollte eigentlich nichts mit Europa zu tun haben. Der Blick ging woanders hin, nach Afrika und übers Meer. Aber gegen Juden hatte man nichts. Also da war kein Ressentiment. Und wichtig dabei war der portugiesische Konsul in Bordeaux. Der war derjenige, der so vielen tausenden Menschen Visa ausstellte, dass sie nach Portugal kommen konnten.
Aristide Sousa Mendes, dieser Diplomat. Ich muss gestehen, dass ich den Namen auch zum ersten Mal jetzt durch Ihren Roman erfuhr. Sie haben dem Roman einen Satz von ihm als Motto vorangestellt. Was ist das für eine Welt, in der man verrückt sein muss, um das Richtige zu tun? Ich habe beim Lesen jetzt auch an andere Bücher von Ihnen gedacht, Frau Scholl. Eines heißt Lebendiges Erinnern, wo es darum geht, so Geschichte in Literatur zu verwandeln, dass Geschichte erst eigentlich nur durch die Fiktion wirklich lebendig wird. Und alle Ihre Romanen folgen diesem Gedanken, wie ich finde, dieser jetzt besonders, oder?
Ja, auf jeden Fall, weil man ist ja als Autorin dann konfrontiert zuerst mit der Recherche. Das heißt, man, wenn man Glück hat, möglichst viele Dokumente und Informationen und Fotografien und so weiter zu sammeln. Und danach, das ist ja trockene Materie, und wird dann durch meine Imagination irgendwie belebt, ja, so dass man als Leser das als Ablauf oder eben als Mitverfolgen der Schicksale dieser drei Figuren, die ich dann gewählt habe zu erzählen, miterleben kann.
Ich meine, es gibt noch eine ganze Reihe von rein erfundenen Charakteren. Die Spionin Chantal tritt auf, der Widerstandskämpfer Nuno, die jüdische Schneiderin Lou. Da kommt so eine alte Sabine Scholl-Leidenschaft durch. Kleidung, Moden der Zeit. Es wird wieder genäht im Roman. Und das alles bringt da sind große Farben auch in das Buch und Spannung und macht den Roman ja auch unterhaltsam, wobei dieses Wort bei diesem Stoff irgendwie so ein bisschen verfehlt klingt, wie ich finde. Aber auch das gehört dazu, diese vielen, ja, bunten Details zum lebendigen Erinnern.
Ja, man muss ja auch sagen, dass die Leute, die dann dort ankamen, seit Monaten dann wieder in einem Land waren, in dem kein Krieg herrschte, in dem es keine Verfolgung gab, in dem es Essen gab. Und sozusagen eine Buntheit konnte man schon dort auch sich finden und man konnte sich sozusagen auch ablenken in Vergnügungen und zum Beispiel an den Strand gehen und so tun, als würde man jetzt auch Ferien machen, also besonders die Familien mit Kindern haben das natürlich versucht, diese Zeit ihnen so erträglich wie möglich zu machen.
Was die Hauptfiguren Ava, Billy und Konrad nun erleben, wollen wir nicht verraten. Es sind auch ja intrikate, sehr verzwirbelte Liebesgeschichten. Alle drei stehen ja aber auch paradigmatisch für das Schicksal von Geflüchteten. Alles zu verlieren, alles aufgeben zu müssen, unter Lebensgefahr zu fliehen und dann an einem erstmal sicheren Zufluchtsort sich völlig neu orientieren zu müssen und lange nicht zu wissen, wie es weitergeht. An einer Stelle notiert der Billy, wir haben keine Zukunft. Die Vergangenheit, die wir vorweisen, ist wertlos. Niemand ist daran interessiert. Solche Sätze kennt man nun in vielfacher Variation aus der Exilliteratur. Es ist das zentrale Leitmotiv in Ihrem Roman auch, Frau Scholl. Man kann ihn aber auch übertragen, und ich glaube, das ist Ihnen auch wichtig, auf die Situation von Millionen Geflüchteter in aller Welt. Sie machen alle dasselbe durch.
Ja, tatsächlich kommen mir jetzt, wenn ich so manche Sätze lese, die so vor, als würden sie auch auf die heutige Zeit passen, weil man ja sehr viel darüber spricht, wie die Flüchtlinge aufbrechen, wo sie ankommen, was dann passiert im Ankunftsland. Aber diese lange Zeit, diese Unsicherheit, eben auch dieses Reisen, dieses von Ort zu Ort, von Tag zu Tag sich irgendwie durchbringen, was das eben auch psychisch macht, beziehungsweise wie verschieden Menschen dann auch darauf reagieren. Es ist ja nicht jeder gleich und nicht jedes Schicksal ist gleich und nicht jede Bewältigungsstrategie ist gleich. Also diese Vielfalt vielleicht, ja, das wollte ich auf jeden Fall zeigen und vielleicht Verständnis dafür, dafür plädieren, ja.
Dankeschön, Frau Scholl, dass Sie bei uns waren, hier im Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.
Und Transit Lissabon, der neue Roman von Sabine Scholl, ist jetzt bei Weißbuchs erschienen. In 3 Wochen beginnt die Frankfurter Buchmesse mit dem Gastland Italien dieses Jahr unter dem Motto Verwurzelt in der Zukunft. Und das passt auch ziemlich gut auf die Autorin Melania Masucco. Sie hat sich mit historischen Romaneinnahmen gemacht. Zuletzt hat sie die Geschichte einer vergessenen Frau aus dem barocken Rom wiederentdeckt und ihr Leben rekonstruiert. Dieser Roman, Die Villa der Architektin, ist jetzt auf Deutsch erschienen. Corinne Olowski hat die Autorin getroffen mit ihrem Buch.
Im Mai des Jahres 1624 passiert ein Wunder. Ein Wal strandet an der italienischen Küste, nördlich von Rom. So ein Wesen hat man dort noch nie gesehen. Die Entdeckung verändert das Leben der kleinen Plautilla, denn ihr Vater, ein Maler und Komödiendichter, bringt einen stinkenden Walzahn mit nach Hause. Im Roman von Melania Masucco erklärt er seiner Tochter:
In unserem Meer gibt es keine Wale, Plautilla. Doch das heißt nicht, dass sie nicht existieren. Deshalb ist mir dieser Zahn kostbar. Ich werde ihn immer bei mir behalten. Auch die Dinge, die wir nicht kennen, existieren irgendwo. Wir müssen sie suchen oder erschaffen.
Den Walzahn betrachtet Plautilla jeden Tag. Als ihr Vater an Gicht erkrankt und nicht mehr arbeiten kann, führt er sie in die Welt der Kunst ein. Mit 13 malt Plautilla ihr erstes Altargemälde. Und sie wird noch Größeres schaffen. Plautilla wird die erste Frau, die einen prächtigen Palazzo entwirft, plant und baut. Weil er die Gestalt eines auf einem Felsen gestrandeten Segelschiffs hat, nennen ihn alle die Villa del Vascello. Was unglaublich klingt, ist tatsächlich passiert. Das weiß man, weil im Jahr 2000 wieder ein Wunder geschieht. Während der Recherchearbeit über den Maler Tintoretto stößt die Autorin Melania Masucco zufällig auf die wahre Geschichte der Plautilla Bricci aus dem 17. Jahrhundert.
Was mich besonders interessiert hat, als ich von der Existenz von Plautilla erfahren habe, war tatsächlich das Wort Architektin. So hat sie sich bezeichnet. Das Wort, also die weibliche Form, gibt es im Italienischen nicht. Und dann hat mich der Fakt interessiert, dass diese Frau komplett in Vergessenheit geraten ist. Sie findet in der Kunstgeschichte nicht statt. Sie wird in keinen Schriften erwähnt.
Masucco vergräbt sich in Archiven, um Dokumente zu finden. Gar nicht so einfach, denn Plautilla stammt aus einfachen Verhältnissen und muss recht unauffällig gelebt haben. Doch Masucco macht überraschende Entdeckungen.
Ich habe einen Brief von ihr gefunden, der mich sehr beeindruckt hat. Aus ihm geht Plautillas Persönlichkeit hervor. So habe ich sie auch in den Roman übertragen. Sie schreibt den Brief mit einer überraschend modernen Hellsichtigkeit.
Dieses Zeugnis veranlasst Melania Masucco, ihren Roman über Plautilla aus deren Ich-Perspektive zu schreiben. Ein literarischer Kniff, der Authentizität vermittelt. Damit ist Die Villa der Architektin ein historischer Roman, dessen Fiktion die Lücken zwischen den überlieferten Fakten füllt.
Ich habe mich entschieden, aus ihrer Perspektive zu schreiben, um sie aus der Stille zu holen, weil sie aus der Erinnerung der Stadt und der Kunstgeschichte ausgelöscht wurde. Um erfahren zu können, was sie gemacht hat, muss man sie selbst sprechen lassen, weil so wenig von ihrem Leben bezeugt ist.
Doch Masuko geht noch einen Schritt weiter, denn Plautilla erzählt ihre Lebensgeschichte aus heutiger Sicht. Wie eine Untote spricht sie aus dem Off und reflektiert ihre eigene Zeit.
Ich habe mir vorgestellt, dass sie aus dem Jenseits schreibt. Als ich den Roman angefangen habe zu schreiben, wusste ich noch nicht, wann sie genau gestorben ist. Sie ist über 80 Jahre alt geworden. Sie hatte ein langes Leben und konnte mit einer gewissen Bitterkeit miterleben, was mit ihrer Kunst passiert ist. Und somit gleicht ihre Perspektive auf ihre Kunst gewissermaßen unserer Perspektive.
Umfangreich, ja beinahe ausufernd episch, berichtet Plautilla aus ihrem Leben und dem ihrer Familie. Dabei gibt sie einen atmosphärischen Einblick ins barocke Rom, in eine Zeit zwischen Prunksucht und Elend. Als die Villa der Architektin 2019 in Italien erscheint, sorgt der Roman für Furore. Melania Masuko gilt inzwischen als eine der wichtigsten Gegenwartsautorinnen Italiens. Ihr ist ein spannender Bildungsroman über eine einzigartige Frau gelungen, der die Kunstgeschichte um ein wichtiges Kapitel ergänzt. Plautilla baut neben ihrem Hauptwerk, der Villa del Vascello, samt Lustgarten auch eine Kapelle. Ein wahres Barockmanifest aus Stuck und polychromen Marmor. Leider hat keins ihrer Bauwerke überdauert, aber ihre Malerei ist überliefert. Und nur dank Melania Masuko und ihrem Roman wird jetzt intensiv zu ihr geforscht.
Nie hätte ich etwas Derartiges zu hoffen gewagt, wie auch. Keine Frau vor mir hatte je ein derartiges Gebäude ersonnen. Manchmal glaube ich, die Villa nur geträumt zu haben. Sie ist ungewöhnlich, anmaßend, kühn. Ich möchte, dass du sie siehst. Dann würdest du verstehen, dass alles möglich ist.
Die Villa der Architektin von Melania Masuko. Der Roman ist jetzt auf Deutsch im Folio Verlag erschienen mit 463 Seiten übersetzt von Karin Fleischhandel. Und im neuen Roman einer mit allen Wassern des Schreibens gewaschenen deutschen Autorin Elke Schmitter. Sie ist Journalistin, Essayistin, Kolumnistin, sie war erste Kraft bei großen Zeitungen, Taz, Spiegel, Die Zeit. Journalistisch hat sie sogar bis zur Chefredakteurin gebracht, aber seit vielen Jahren ist sie auch als vorzügliche Romanautorin bekannt mit echt originellen Themen in scharf geschliffenem Stil. Ja, und jetzt macht schon der Titel wieder hellhörig. Alles, was ich über Liebe weiß, steht in diesem Buch. So. Was das genau ist, fragen wir unseren Kritiker und Kollegen aus der Lesart, Carsten Huckers, im Studio. Hallo, Carsten.
Hallo.
Dieser Titel, der klingt nach klarer Aussage, alles, was ich weiß. Ich habe aber gelesen, dass Elke Schmitter ihr Buch einen Einbildungsroman genannt hat. Also doch wieder alles nur Literatur?
Naja, man könnte natürlich auch anders betonen und sagen, alles, was ich weiß über die Liebe. Das heißt, dieses Buch hat nicht unbedingt den Anspruch, absolut die Liebe definieren oder beschreiben zu können. Aber es ist ein sehr reicher Roman und es ist eine Gefühlserkundung. In jede Faser dieses Gefühls der Liebe geht sie hinein. Und zwar in Form einmal eines Romans, aber dann auch, indem sie das Phänomen anhand von Fußnoten immer wieder betrachtet. Also es ist eine Art Selbstbespiegelung. Also es gibt eine Ich-Erzählerin, die erzählt, aber es gibt auch eine Autorin, die dieser Ich-Erzählerin immer so eine reflexive Ebene dazu stellt. Und das ist eine Art Lebens- und Liebeskunde, könnte man sagen. In Romanform, aber durchaus gelehrt.
Wird denn auch eine richtige Liebesgeschichte erzählt?
Ja, natürlich, das gehört dazu, das muss unbedingt sein und es fängt alles unglaublich schön an. Also da ist eine Party irgendwann im Winter, Freunde, ein Gespräch, es gibt irgendwie Menschen, die sich dort treffen, die sich irgendwie mögen. Es ist in einem bestimmten Alter spielt das auch, das ist nicht unwichtig. Also das sind keine 20-Jährigen mehr, um die es da geht, sondern sie haben ihren Beruf, sie haben ihr Leben, sie haben nahezu Erwachsene. Kinder und dann treffen sich da eben auf dieser Party Helena und Levin und beide sind eigentlich eine Art Traumpaar und es gibt eine Nähe und dann geht das weiter, ne? Dann schreibt man sich Mails und trifft sich und geht spazieren und kommt sich näher, wie sich das so gehört.
Schönes klassisches Setting also, aber dann muss natürlich Drama her oder irgendwas, was dann eben nicht mehr so schön ist. Was mutet Elke Schmitter ihrem Liebespaar denn hierzu?
Naja, irgendwann kommt es dann dazu, wo es natürlich auch in der Liebe immer kommen soll. Die beiden landen im Bett und da geht's dann, da stockt's dann. Da stockt die Handlung sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes. Und danach wird's dann kompliziert. Und dann beginnt das Drama, was so leicht, was so beschwingt war vorher und so wunderschön. Das gerät jetzt quasi ins Stolpern. Die Handlung gerät ins Stolpern und man tauscht E-Mails aus und es gibt nochmal eine weitere Begegnung, die aber irgendwie nicht funktioniert. Also jedenfalls die Entfremdung setzt ein. Und der Sturz aus den höchsten Gefilden des Glücks, also in eine grüblerische und nachdenkliche Situation, wo die auch nicht mehr zusammenkommen. Mhm. Und die Erzählerin Helena, die versucht jetzt rauszufinden, was ist da eigentlich passiert? Warum ist das jetzt so gelaufen? Und sie trifft sich mit ihrer alten Therapeutin, die sehr klug ist und sozusagen ihr das auch spiegelt. Sie trifft sich mit Freunden und Freundinnen, die eben auch ihren Kommentar dazu geben. Was sehr schön ist, weil es ist eben mehr als nur eine Selbstbespiegelung. Man hat ganz verschiedene Perspektiven auf diese Beziehung plötzlich. Und es dauert ein gutes Jahr, bevor es dann die Erzählerin schafft, sich auch zu verabschieden von dieser Liebe.
Nun ja, das klingt jetzt aber trotzdem irgendwie so, Carsten, nach einer Million Mal erzählt, Liebesgeschichten, die nicht wirklich klappen. Ich meine, das weiß natürlich auch so eine ausgefuchste Autorin wie Elke Schmidt, aber so wie ich raushöre, macht sie da was ganz Spezielles draus. Wie macht sie das denn? Du hast schon mit den Fußnoten erzählt. Also irgendwie ist das sozusagen eine Philosophie der Liebe anhand eines realen Fallbeispiels?
Könnte man sagen, aber Elke Schmidt da macht es einfach unglaublich charmant und klug und gewitzt auch. Sie entwirft das Drehbuch der Liebe sozusagen. Sie sagt, es ist ein Skript und gleichzeitig dekonstruiert sie es. Und das aber mit einer geschliffenen Sprache genauso wie einer eleganten Sprache. Ja? Also die Ich-Erzählerin ist genauso analytisch wie hingebungsvoll. Es geht um rauschhafte Gefühle und es geht aber auch um eine Reflexion dieser Gefühle und dessen, was in der Liebe passiert. Es ist einerseits banal und andererseits aber genau das Wichtigste dann im Leben dieser Erzählerin. Sie spricht von unseren inneren Honigpumpen oder dem Spektakel vor dem Siedepunkt im Inneren, der Seele auf hoher See. Und das nimmt einen mit. Das ist einerseits ironisch, andererseits aber auch wirklich mitreißend. Und das macht dieses Buch wirklich so, ich würde sagen, besonders. Es ist klug und es ist charmant und ein wunderbarer Roman für alle, die Freude an der Liebe haben und immer noch nicht wissen, wie es geht. Und es ist natürlich, um Heine zu zitieren, es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu und wem sie just passiert, dem bricht das Herz entzwei.
Alles, was ich über Liebe weiß, steht in diesem Buch, der neue Roman von Elke Schmitter, jetzt bei C.H. Beck erschienen mit 348 Seiten für 26 Euro. Carsten Huck hat uns das Buch vorgestellt. Ich danke schön. Mehr dazu, wie immer, online. Hier.
Die Lesart im Internet. deutschlandfunkkultur.de/lesart.
Straßenkritik.
Hallo, mein Name ist Marit Straub. Ich lese gerade das Buch True Crime, Der Abgrund in dir von Romy Hausmann. Das ist ein Buch, wo Romy Hausmann True Crime-Fälle, also wirklich echte Fälle, die mal wirklich passiert sind, aufgegriffen hat und ja darüber quasi eine kleine Kurzgeschichte geschrieben hat. Ja, ich mag sie generell sehr gerne. Ich habe, glaube ich, alle Bücher, die sie bisher geschrieben hat, gelesen und fand sie einfach super spannend und ihren Schreibstil mag ich total gerne. Und dann bin ich eben durch Zufall auf dieses Buch gestoßen und ich liebe auch True Crime, also ich höre ganz viele True Crime Podcasts und finde es einfach super spannend, wenn die so aus dem echten Leben gegriffen sind und manchmal natürlich auch sehr beängstigend, weil man weiß, dass es wirklich passiert, aber echt zu empfehlen.
Aus Frankfurt am Main kommen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen und den Auftakt, den macht Marit Straub mit ihrer Empfehlung von True Crime, Der Abgrund in dir, eine Sammlung realer Kriminalfälle, erzählt von der Thriller-Autorin Romy Hausmann. Das Buch gibt's im Deutschen Taschenbuchverlag, die 416 Seiten für 16 Euro. In Brandenburg war gestern die letzte der drei Landtagswahlen in diesem Jahr. Und wie vorher in Sachsen und Thüringen war es wieder ein Triumph für die AfD, wenn sie auch nicht die stärkste Partei wurde. Wir haben gestern und heute ausführlich berichtet in unserem Programm zu allen politischen Aspekten. Und wir wollen jetzt hier in der Lesart zwei kulturelle Stimmen hören, von zwei Generationen, familiär verbunden auch. Grit Poppe ist jetzt am Telefon, die Schriftstellerin und sehr erfolgreiche, vielfach preisgekrönte Kinder- und Jugendbuchautorin. Guten Tag, Frau Poppe.
Guten Tag.
Sie leben in Potsdam und dort wurde 1991 Ihr Sohn Niklas geboren. Er ist Historiker, ja, arbeitet in Halle an der Gedenkstätte Roter Ochse, die an Opfer der NS- und DDR-Unrechtsjustiz erinnert. Und auch mit ihm sind wir verbunden. Willkommen, Herr Poppe.
Guten Tag.
Es war nun keine große Überraschung mehr gestern Abend. Es ging eigentlich ja nur darum, ob die AfD die Wahl gewinnt oder nicht. Noch vor der SPD, das ist nicht eingetreten. Wie haben Sie beide gestern diesen Wahltag und Abend verfolgt, Frau Poppe?
Ja, ich war natürlich auch gespannt, weil es hieß ja erst, die AfD würde vorne liegen. Und da war ich natürlich auch erleichtert erstmal, dass Dietmar Woidke das geschafft hat, mit seinem Wahlkampf da durchzudringen. Obwohl insgesamt ist es natürlich trotzdem ein niederschmetterndes Ergebnis.
Sie, Herr Poppe, habe ich gehört, waren gestern auch bei Ihrer Mutter gestern Nachmittag, sind dann aber abends wieder nach Halle gefahren, wahrscheinlich auf dem Weg schon Radio gehört. Wie war es denn dann abends?
Ja, genau, also das ist richtig. Aus Potsdam kommt dann, glaube ich, gerade die Landesgrenze passiert nach Sachsen-Anhalt. Habe ich aufs Handy geguckt und war im ersten Moment auch, ich muss sagen, erleichtert. Ja, also dieser knappe Vorsprung der SPD vor der AfD hat schon für einen Stein gesorgt, der vom Herzen rollt. Aber beim zweiten Draufschauen ist das natürlich immer noch alles extrem problematisch.
Wir müssen jetzt hier nicht politische Positionen und mögliche Regierungskonstellationen diskutieren. Ich möchte Sie vor allem nach einem Wahlverhalten fragen, und zwar dem junger Menschen. Das war jetzt in Brandenburg wie vorher in Sachsen und Thüringen wieder offensichtlich und ähnlich, wie viele der jüngeren Wählerinnen und Wähler zwischen 16 und 24 sich für die AfD entschieden haben. Und in den Analysen darüber heißt es ja beständig, ja, Social Media sei hier der erste Faktor. Ich meine, Sie, Frau Poppe, Sie haben viel Kontakt mit dieser Generation. Sie lesen und diskutieren in Schulen mit jungen Menschen. Wie erklären Sie sich diesen Hang?
Ja, diese sozialen Medien spielen sicher eine Rolle. Also gerade auch auf dem Land, wo, ja, also da gibt es ja auch weniger Möglichkeiten für die Jugendlichen, sich zu beschäftigen, sage ich jetzt mal. Also wirkt es da stärker und hauptsächlich, also ich meine, Potsdam sind jetzt nicht so die AfD-Wähler im Vergleich jetzt zum Land Brandenburg, ne? Und das macht sich sicherlich auch bei den Jugendlichen bemerkbar. Und ich denke, die haben da vielleicht auch ein bisschen mehr Langeweile als in der Stadt und sind ja dann auch empfänglicher für solche Botschaften, die von der AfD da gestreut werden. Merkwürdigerweise ja auch von dieser Ostalgie, die jetzt auch bei den Jugendlichen offenbar ankommt. Also dieses Ostdeutschsein wird ja gefeiert manchmal, sieht man ja. Und das ist schon sehr merkwürdig. Da fehlt es, glaube ich, auch an Bildung, muss man sagen, in Brandenburg. Also ich bin zwar auch in Brandenburger Schulen manchmal unterwegs, aber eigentlich eher doch in außerhalb von Brandenburg, also in Baden-Württemberg oder so. Und da könnte man wirklich mehr machen. Also ich denke, es fehlt auch an Empathie, ja, an Wissen, aber auch am Einfühlen, also in Geschichten anderer. Ja. Ob das jetzt Geschichten aus der Vergangenheit sind oder eben jetzt aus der Gegenwart. Also dass man sich vielleicht mal mit einem Geflüchteten, der aus dem Kriegsgebiet kommt, auch mal unterhält. Das könnte ja auch in Schulen stattfinden.
Und Sie, Herr Poppe, bekommen in der Hallenser Gedenkstätte auch Besuch von Schulklassen. Und bei Ihnen geht es ja dezidiert um totalitäre Vergangenheit. Welche Erfahrungen machen Sie hier?
Bei uns ist es dann schon so, dass man merkt, dass es auch engagierte Lehrkräfte gibt, die aktiv versuchen, mit sich und der Klasse die Vergangenheit auch aufzuarbeiten, beziehungsweise historische Bedeutung von diversen Orten wie Gedenkstätten auch wahrzunehmen und gemeinsam zu analysieren. Aber es kommt durchaus vor, dass man auf Widerspruch trifft. Das passiert zum Glück selten. Aber ab und zu gibt es dann halt auch Lehrer, die von ihren Vorgesetzten, ich sag mal, delegiert werden, an Gedenkstättenfahrten doch teilzunehmen. Und wenn denen dann doch ein anderes Bild vor Augen schwebt, dann kommt es zum Widerspruch. Und der lautet dann, na, so ist die DDR nicht gewesen. Mhm. Das nehmen die Schüler an sich bestimmt auch gespannt auf, wie so ein Konflikt dann ausgetragen wird. Im Grunde ist das aus meiner Perspektive immer relativ leicht zu glätten, weil man natürlich dem Lehrer auf einer gewissen Art und Weise recht geben kann. Und zwar, deine DDR ist sicherlich nicht so gewesen. Du bist nicht inhaftiert worden, augenscheinlich. Aber das heißt nicht, dass es für die Gesamtheit spricht. Und wenn es jetzt darum geht, Diktaturen zu begreifen, dann werden wir die Gesellschaften anschauen und feststellen müssen, egal wie schlimm eine Diktatur war, es wird einen relevanten Teil der Gesellschaft geben, die sind da gut durchgekommen. Mhm. Ja, und wenn die dann am Ende die Schotten dicht machen und links und rechts ausblenden, dann wird es kompliziert, auch in der Vermittlungsarbeit. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das ein Problem ist von Schülerinnen und Schülern, die zu uns kommen, sondern vielleicht eher von denen, die nicht zu uns kommen.
Aber das ist, finde ich, jetzt interessant, weil ihre Mutter sagte ja auch gerade eben sozusagen ein neues Ostalgiegefühl unter den Jugendlichen. Ich meine, diese Generation hat die DDR doch gar nicht mehr erlebt. Ja, das heißt sozusagen, wird dieser Frust oder dieses Gefühl vererbt auf eine Weise? Frau Poppe, wie würden Sie das einschätzen?
Naja, spielen natürlich die Erwachsenen da eine Rolle, also was die zu Hause hören und wenn da eben auch schon Unzufriedenheit herrscht und dann wird immer auf die da oben geschimpft, das überträgt sich schon, denke ich. Ne? Also das ist klar, dass das nicht ohne Folgen bleibt, wenn zu Hause ständig so gesprochen wird oder da vielleicht noch eine DDR-Fahne im Vorgarten hängt, was ja durchaus vorkommt, so auf dem Land, also. Und ich denke, dass im Osten nach wie vor die Geflüchteten als Fremde eher wahrgenommen werden als jetzt im Westen. Also weil eben im Westen ist man das gewohnt, also das begann ja schon in den 60er Jahren mit den Gastarbeitern und das ist Gewohnheit, dass das dort eben auch andere sind, die nicht in Deutschland geboren sind oder ja, die eine andere Vergangenheit haben. Und im Osten ist es immer noch irgendwie was Besonderes, gerade auch in ländlichen Gebieten, also in der Stadt vielleicht nicht so, aber in ländlichen Gebieten, da fällt es eher auf und die werden eben als fremd wahrgenommen und nicht als neue Mitbürger oder so.
Man, gestern war in unserer Wahlsondersendung von Deutschlandfunk Kultur die Schriftstellerin Sabine Rennefant zu Gast. Sie hat schon vor 10 Jahren ein Buch geschrieben, Eisenkinder, die stille Wut der Wendegeneration. Da ging es um Jugend-Nazi-Gewalt und jetzt spricht Sabine Rennefant ja von einer generellen stillen Wut bei vielen Menschen in Ostdeutschland. Sehen Sie beide das auch so, dass hier so ein enormer Groll sich anscheinend Bahnbricht oder irgendwie so schwummert in den Menschen, dass sie dann doch dieser Partei wie der AfD so einen Zulauf bescheren, Herr Poppe?
Ja, ich glaube, das kann man durchaus so sehen, dass Wut eine Rolle spielt, mitunter auch Hass, wenn man die sozialen Medien betrachtet und was sich dort abspielt. Teilweise auch darüber hinaus, wenn es jetzt um einen Straßenwahlkampf geht und auch Lokalpolitiker, die ja in den letzten Monaten vermehrt angegriffen worden sind, auch durch Menschen mit rechtsextremistischen Hintergrund, gerade in Sachsen beispielsweise. Also ja, Wut und Hass bestimmt, Groll, wenn man es verniedlichen möchte. Und es ist mitunter schwer, das zu analysieren. Also wenn man jetzt auf die Nachwendegeneration eingehen möchte, dann muss man feststellen, es sind jetzt 35 Jahre her. Ja, also es sind 35 Jahre vergangen. In diesen Jahren hat sich massiv viel getan. Es gibt, was den Lebensstandard anbelangt, was die Situation in den Städten zumindest anbelangt, extreme Verbesserungen seitdem, was natürlich problematisch ist und wo Wut und Groll eventuell auch auf einer gewissen Art berechtigt daherkommen, ist die Vernachlässigung vom ländlichen Gebiet und die fehlende kulturelle Landschaft, die fehlende Anbindung im Mobilitätssektor und dergleichen. Das sorgt sicherlich für Frustration. Kann aber im Umkehrschluss nicht bedeuten, also das muss man den Leuten schon auch zumuten, faschistische Parteien zu wählen, ja, oder zumindest antidemokratische Parteien. Und ja.
Sie beide, Mutter und Sohn, Grit und Niklas Poppe, schreiben auch zusammen Bücher. Gerade ganz frisch ist ein neues Sachbuch herausgekommen, das die Schicksale von Jugendlichen in Sowjethaft thematisiert. Sehen Sie eigentlich da einen Zusammenhang zwischen dieser auch ja von Sowjetrussland geprägten Vergangenheit Brandenburgs, der ganzen ehemaligen DDR, ja mit der aktuellen Situation, Frau Poppe?
Naja, man nimmt wahr, dass diese Geschichte verdrängt worden ist, also die Geschichte der SBZ, ja, dass also die Jugendlichen zum Beispiel darüber gar nichts wissen, das wird im Unterricht nicht behandelt, dass es eben auch Opfer des Stalinismus auch auf ostdeutschem Boden gegeben hat, also auf dem Boden der SBZ und DDR. Das kommt im Unterricht nicht vor. Überhaupt das Verschweigen ist, denke ich, auch ein Problem generell, dass also viel nicht ausgesprochen wird, also was auch an dramatisch schlimmen Geschichten passiert ist. Und insofern kann man sagen, das hat auch Auswirkungen auf das Heute. Also die Sowjetunion war ja bis lange nach der Wende noch Besatzer sozusagen von Ostdeutschland, von der DDR. Und die man hat sie ja nicht wahrgenommen eigentlich, also außer dass die eben hinter Kasernenmauern saßen. Vielleicht ist man mal im Russenmagazin einkaufen gegangen, aber es war ja alles doch mehr oder weniger russifiziert. Also auch, ich meine, die einzige Fremdsprache, die man gelernt hat als Pflichtfach, war Russisch. Ja, und auch die Ideologie war ja ständig im Unterricht. Also man hat eher Sowjetliteratur gelesen als Weltliteratur. Ja.
Über die Wahl in Brandenburg. Vielen Dank Ihnen, Grit und Niklas Poppe. Alles Gute wünsche ich Ihnen und auch für das neue gemeinsame Buch Verschleppt, Verbannt, Verschwunden, deutsche Kriegsjugend in Stalins Lagern und Gefängnissen. Ist jetzt im Mitteldeutschen Verlag erschienen. Vielen Dank Ihnen beiden für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.